Herzlich willkommen zur SWR Kultur vor Ort Spätvorstellung. Sie hören die Nacht der Poetinnen, eine Aufzeichnung vom 23. Oktober, live auf Schloss Kapfenburg in Lauchheim. Meine Gäste kommen heute Abend aus Hamburg. Ella Carina Werner. Sie kommen aus Zürich in der Schweiz. Fine Degen. Und sie kommen aus Frankfurt, aber in Wirklichkeit aus Wien. Severin Gröbner. Klavier, Gesang, Gitarre, Sascha Bendix. Mein Name ist Jess Jochumsen. Wunderschönen guten Abend. Schön. Ich darf Ihnen eine Stunde lang komische Literatur versprechen, Satire, Musik und natürlich der allgemeinen Lage sowie dem November als auch dem Stadtbild angemessene Texte. Ich möchte mit einem Gedanken anfangen, einfach so zum Aufwärmen. Wir sind im November, es ist traurig. Ich habe so einen Gedanken gehabt neulich, der war ganz schrecklich, weil wir ja irgendwie aus den Krisen nicht so richtig rauskommen, wenn wir ehrlich sind. Es hört ja nicht mehr auf, oder? Es hört einfach nicht mehr auf. Also wenn du so 5 Jahre zurückgehst, wenn du mit Corona anfängst, Corona, boah, war schon scheiße. Corona war so schlimm und dann hatten wir es so gerade bisschen im Griff, zack, Ukraine. Mit all dem, was dazugehört hat, ne, die Energiekrise und die Inflation und zack, 7. Oktober, Gaza, Palästina, Israel und zack wurde Trump wiedergewählt. Mit allem nochmal und jetzt fliegen die Drohnen mittlerweile über Dänemark und über Polen und bei uns wird das Oktoberfest kurzzeitig. Ich hatte diesen Gedanken, ich würde Corona nochmal nehmen. Ist das nicht ein furchtbarer Gedanke? Diese Sehnsucht nach dem vermeintlich weniger Schlimmen, das ist doch schrecklich, wenn das der Rest unseres utopischen Denkens ist. Ich ertappe mich dabei, dass ich unsere Regierung anschaue und mir denke, wieso? Wieso? Alexander Dobrindt, warum? Julia Klöckner, das Fräulein Rottenmeier der deutschen Politik? Jens Spahn, das sind alles Leute, die hinlänglich bewiesen haben, dass sie es nicht können. Ich weiß, ich sehe das, ich checke es. Ich checke, wie die da so eine völlig uninspirierte 90er-Jahre-Party schmeißen, auf Pump und rechts gescheitelt. Was ich aber denke, ist, ja, immer noch besser als Ungarn. Oder USA. Das sind so die Sachen, die ich denke. Das ist doch, dass ich denke, ja, immerhin haben wir keinen Diktator. Sondern nur einen weitestgehend Kompetenz- und empathiebefreiten Reichskanzler. Reichenkanzler, ich kann den Text nicht auswendig. Das ist... Nein, er ist nur gehobene Mittelschicht. Es ist der Vergleich, das ist das Problem. Bei Donald Trump sitzen 13 Milliardäre am Kabinett. 13 Milliardäre im Kabinett. So jemand wie Friedrich Merz dürfte da noch nicht mal den Kaffee reinbringen. Ist nicht so furchtbar. Ganz ehrlich, frag mal, wir sind hier auf der Kapfenburg, oberhalb von Lauchheim bei Ahlen, mitten im Herz von Baden-Württemberg, kann man sagen. Kann man ja mal fragen, dieses, das ist so ein Applaus, ihr beklatscht euch, warum auch nicht. Aber hätten Sie das gedacht, dass wir das nochmal erleben würden? Also diese Zeiten, Zölle und Aufrüstung und Kriege, und diese unfassbare Vulgarität der politischen Führungen. Weißt du, der Klimawandel, der Kapitalismus und die Junggesellenabschiede sind ja auch noch da. Was aber auch da ist, und das finde ich sehr wichtig und sehr gut und sehr tröstend, ist die Kunst, ist die Satire, ist die Musik, ist die Poesie. Heute vertreten durch 3 Autorinnen aus 3 Ländern und möglich gemacht letztlich durch Menschen wie Sie, die ins Theater gehen, die hier sitzen, die zuhören, die vorm Radio sitzen. Ich kann einfach nur sagen, eine Stunde Geschichten gegen die Unbillen der Gegenwart. Mein Name ist Jess Jochumsen und ich wünsche uns eine wunderbare Stunde SWR Kultur vor Ort. Spätvorstellung, Sie hören die Nacht der Poetinnen. Vielen Dank fürs Einschalten. Applaus
Er hat gewartet, solange er denken kann. Der Vorspann lief in Schleife, ohne dass der Film begann. Er hat gewartet, verworren und verstaut. Hat gute alte Zeiten immer wieder aufgetaucht. Sie hat gewartet, solange sie denken kann. Mit einem Kalenderspruch an der Tür, the best is yet to come. Sie hat gewartet, worauf war nie ganz klar. Doch sie war die lauteste, wenn sie an Silvester rief, das wird ein ganz besonders gutes Jahr. Auf den richtigen Zeitpunkt, auf den Leuchten, den Moment der Klarheit, auf den Zufall, auf Godot, auf Inspiration, auf das richtige Timing, auf den Leuchten, auf die Lücke im Kalender, das perfekte Horoskop und eine gute Sternkonstellation, eine große Sensation. Die muss jetzt aber mal kommen irgendwann, juhu. Die muss jetzt aber mal kommen irgendwann. Die muss jetzt aber mal kommen irgendwann. Kommen irgendwann, ja. Die muss jetzt aber mal kommen irgendwann. Kommen irgendwann, ja. Die muss jetzt aber mal kommen. Die muss jetzt aber mal kommen. Komm, 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 komm. Die muss jetzt aber mal kommen. Sie trafen sich an einem Dienstag im Mai und warten nun zusammen. Die Zeit geht seither etwas schneller vorbei.
Sascha Bendix, die große Sensation vom Album Leichtes Gepäck. Und das kann man eigentlich total einfach beantworten. Es wird mehrere große Sensationen geben heute Abend und nicht irgendwann, sondern jetzt direkt. Mein erster Gast ist Severin Gröbner aus Wien. Das ist der, wir kennen uns tatsächlich sehr, sehr lang. Wir kennen uns, da hat er noch in Wien gewohnt. Er hat sich dann so angenähert, vor vielen, vielen Jahren ist er nach München gezogen, hat dort Theater gespielt, war am Schluss langjähriges Mitglied der Lach- und Schießgesellschaft im Ensemble, hat dann gedacht, ich muss mal in die richtige Stadt, ist nach Mainz gezogen und dann von Mainz nach Frankfurt. Hat aber noch eine große Affinität zu Wien und zur Literatur. Es ist ein Kabarettist, aber er hat ein paar Bücher geschrieben. Ich glaube, mein Liebstes ist Servus Piefke, heißt das. Und er hat ein ganz neues Kabarettprogramm. Ich glaube, die Premiere war vor 2 oder 3 Wochen im Niedermeyer in Wien mit dem sehr schönen Titel Ich bin das Volk. Also nicht ich, sondern er. Meine Damen und Herren, Severin Gröbner.
Dankeschön. Ein schönes Geräusch, was Sie da machen können. Hier im Herzen von Baden-Württemberg, wie ich gelernt habe gerade. Wenn das das Herz von Baden-Württemberg ist, wie sieht dann die Milz aus? Frage ich mich. Ja, ich wohne in der Milz von Deutschland, Frankfurt am Main. Vielleicht ist auch die Leber, weiß ich nicht ganz sicher. Vielleicht auch der Blinddarm. Und dort habe ich diesen Text geschrieben, der da heißt Spießer. Es war nur so dahingesagt, nur flüchtig in die Nachmittagsluft gesprochen, mehr zu sich als zu mir. Die Nachbarin hat es einfach fallen lassen, das Wort. Und da lag es nun in der Luft. Die Nachbarin war schon weg, aber ihr Wort war noch da. Und dieses Wort, das da in der Luft lag, lautete Spießer. Aber warum? Und für wen lag es da? Hatte sie mich gemeint? Ich? Ein Spießer? Unmöglich. Ich bin Künstler. Künstler können keine Spießer sein. Wobei ich natürlich auch mehr bin als nur Künstler. Ich bin auch Fahrradfahrer, Wiener, Vater, User, Nachbar, Autor und Altpapierzerkleinerer. Vor allem Letzteres weiß meine Nachbarin, denn kurz bevor sie verschwunden ist und das Wort dagelassen hatte, konnte ich sie an meinem Wissen über das korrekte Recycling von Altpapier teilhaben lassen. Denn nicht alle Menschen wissen so viel darüber wie ich oder haben sich so viele Gedanken darüber gemacht. Sie haben ja auch vielleicht noch was anderes zu tun. Sie sind ja nicht nur Nachbarn, sondern auch noch Mütter, Angestellte, Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel, Weisungsabhängige, Fußgänger, Nagellackentferner oder PaketempfängerInnen. Das verstehe ich. Deshalb mache ich mir ja all diese Gedanken als Service für Sie, für euch, für alle. Es ist mein Dienst an der Menschheit. Selbstlos opfere ich mich für die Gemeinschaft auf, denke über die korrekte und effizienteste Art des Altpapierrecyclings nach und komme schließlich drauf, das Wichtigste ist Platz zu schaffen. Schachteln, Boxen, Verpackungskartons zu zerteilen, zerkleinern, zerreißen, mit Hilfe eines Messers oder Muskelkraft, das ist auch psychisch sehr gesund. Man kann auch sehr gut seine Aggressionen an Wellpappe auslassen. Ja, Papier ist geduldig, Wellpappe ist geduldiger. Man zerfetzt sie, reißt sie in Stücke, vernichtet Kartonagen, zerkleinert Verpackungsmaterial, springt auf Schachteln, lässt seiner destruktiven Seite freien Lauf, steigert sich in den Rausch der Zerstörung von Zellulose. Und das alles nur zum Wohl der Allgemeinheit. Und damit mehr in die Altpapiertonne passt, das ist logisch. Nur das wissen nicht alle. Ich aber trage dieses Wissen in mir. Und manchmal, nur manchmal, muss es eben raus. Zum Beispiel, wenn die Nachbarin eine völlig intakte, unzerstörte Schachtel mit dem scheinbar freundlichen Lächeln eines Versandmonopolisten darauf, ohne darüber nachzudenken, in die Altpapiertonne wirft. Da opfere ich mich auf und gehe auch mal aus mir raus und informiere, aber nicht schnell, schnell, sondern en Detail. Ich zeige auch vor, wie es geht. Ich zerstöre die Schachtel vor ihren Augen. Ich setze auf den Nachahmungseffekt, das gute Beispiel. Fordere zu Mitarbeit auf. Ich biete Lernfortschritte im Nachbarschaftsbereich an. Und ja, das dauert seine Zeit. Es geht eigentlich um etwas Wichtigeres. Es geht um Ressourcenmanagement. Es geht um den ökologischen Fußabdruck, die Zukunft unserer Kinder kurz. Es geht um die Rettung des Planeten. Und zwar durch das korrekte Verhalten vor der Altpapiertonne. Da darf man schon mal um Aufmerksamkeit bitten. Bin ich deshalb ein Spießer? Ich, der Künstler, Fahrradfahrer, Wiener, Vater, User, Nachbar, Autor und Altpapierfachmann, das wird mir nicht gerecht, finde ich. Denn wenn ich ehrlich mein Verhältnis zum Müll im Allgemeinen und zum Recycling im Besonderen analysiere, muss ich sagen, ich bin sicher kein Spießer. Das ist viel zu schwach als Wort. Ich bin vielleicht ein Altpapier-Adolf, ein Zellstoff-Stalin, ein Putin der Papierverpackung, ein Warlord der Wellpappe, ja, aber ich bin sicher kein Spießer. Denn ich weiß, was Spießer sind. Ich habe kürzlich einen getroffen im Park, da war ich joggen. Und mal ehrlich, joggen, Spießer? Na, eben. Also ich jogge völlig unspießig durch den Park. Aber nicht nur so, nein, an einer Stelle laufe ich sogar vom vorgegebenen Weg ab und nehme einen Trampelpfad. Ein sehr unspießiges Verhalten. Fast schon revolutionär. Und das tue ich, weil der Weg, von dem ich revolutionär unspießig abweiche, ab da asphaltiert ist. Und ich möchte nicht auf Asphalt rennen, denn ich mag meine Gelenke, weil sie mich unspießig gelenkig halten. Deshalb renne ich auf dem Boden, den mir Mutter Natur in Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt zur Verfügung stellt. Während ich mich also den Park hinaufquäle, steht da plötzlich ein Mann. Und zwar exakt an der Stelle, wo ich erstens immer auf dem Trampelpfad à la Natur abbiege und zweitens aus einem mir nicht bekannten Grund ein Schild aufgestellt wurde, auf dem steht, Jogger, bitte auf den Wegen bleiben. Da genau neben dem Schild steht ein Mann, ein älterer Herr, also etwa 5 bis 10 Jahre älter als ich. Schirmmütze, korrekt geschwungener Seidenschal um den Hals, randlose Brille, gepflegter Mantel, ebensolche Lederhandschuhe, dazu ein sauber zusammengerollter Regenschirm, den er als Gehstock benutzt. Ich jogge athletisch, Eigenwahrnehmung, keuchend wie ein rachitischer Dackel, Außenperspektive, an ihm vorbei. Da deutet der Mann plötzlich mit einer behandschuhten Hand auf das Schild, mit dem Schirm auf den Trampelpfad und sagt etwas zu mir, ich weiß nicht was. Ich höre ihn nicht, denn ich trage unspießige Kopfhörer und lausche gerade extrem experimenteller Popmusik aus dem Gesamtwerk des Electric Light Orchesters. Don't bring me down. Gruß. Was tue ich also? Ich laufe einfach ohne Reaktion an ihm vorbei und denke mir, Spießer. Während ich also durch den Park springe wie ein junges Reh, Selbsteinschätzung, das von außen aussieht wie ein Streichholzmännchen mit Atemproblemen, denke ich darüber nach, was ich dem Mann sagen würde, sollte er mich bei der nächsten Runde erneut auf mein, Achtung, wieder ein Wortspiel, abwegiges Verhalten ansprechen. Würde ich sagen, das machen doch alle. Oder, was geht Sie das an? Oder, Sie haben das Schild aufgestellt, damit Sie mal wieder mit Menschen in Kontakt kommen, stimmt's? Oder sollte ich nicht sagen, wissen Sie, das ist genau der Grund, warum Ihre Frau nichts mehr mit Ihnen zu tun haben will. Ja, das könnte ich sagen. Und mir gleichzeitig vorstellen, wie meine Ex-Frau auf diese brillante Formulierung reagieren würde. Langsam geht es in die Kurve, dann wieder aufwärts und ich nähere mich wieder der Stelle mit dem Schild, wo ich den Mann vermute. Was werde ich tun? Ich weiß es. Ich werde stehen bleiben, meine Kopfhörer aus den Ohren nehmen und ihm zuhören. Ich werde mir diesen ganzen Sermon anhören, diese Suada, die wahrscheinlich damit beginnt, dass die Leute wie ich, der athletische Dackel aus Streichhölzern, sich an keine Regeln mehr halten, dass sich auch die Fahrradfahrer jedes Recht herausnehmen, dass die Kinder immer so laut sind, wobei er ja nichts gegen Kinder habe, nur selber wollte er keine und das habe er ihr auch immer gesagt, warum sie dann weggegangen ist, wisse er immer noch nicht. Noch dazu nach Schleswig-Holstein, wo sie doch immer in den Schwarzwald gefahren wären, wo man aber auch nicht mehr hin könne, weil da im Ort, wo das Hotel stehe, also im Nachbarort eigentlich davon, also hinter dem Berg eigentlich, da hätte man jetzt Asylbewerber einquartiert und die wären jetzt auch wirklich überall und dass da keiner was dagegen täte. Und wenn man das sage, dann wäre man gleich wieder ein Rassist und dann würde ich ihn unterbrechen und sagen, excuse-moi, je ne comprends pas. Und dann würde er schweigen. Ich röchle den Park hinauf wie ein Wiesel auf Koks. Ja, dann würde er schweigen und nach einer Schrecksekunde den ganzen Text wiederholen auf Französisch. Und danach würde ich sagen, sorry, my French isn't that good. Es sind noch etwa 200 Meter hinter den Bäumen, lauert das Schild und der Mann, der mich dann auf Englisch fragen würde, wo ich denn herkomme, und dann würde ich sagen, Suomi. Und wenn er dann anfängt, auf Finnisch auf mich einzureden, dann weiß ich auch nicht weiter und laufe einfach fort. Deswegen jogge ich ja, um in Form zu bleiben. Ein sehr souveräner Plan, wie ich mir selbst mit letzter Kraft zuflüstere. Denn hinter dem Baum kommt gleich die Stelle und da steht er nicht. Ha! Hat gekniffen, abgehauen, hat vor meinen rhetorischen Wolten schon im Vorhinein den Schwanz eingezogen. Typisch, Spießer. So geht man nämlich mit denen um. Das wird meine Nachbarin ja nie verstehen, aber ich werde es ihr erklären. Bei der nächsten Lektion Altpapierrecycling. Ich kenne mich schließlich aus. Ich weiß, wer die Spießer sind. Das sind immer die anderen. Dankeschön.
Severin Gröbner. Ich kann es wirklich bestätigen, es ist ein durch und durch unspießiger Mensch. Jetzt freue ich mich sehr, weil sie zum ersten Mal da ist und weil ich auch ein bisschen befangen bin, denn Fine Degen und ich, wir spielen in einem Ensemble zusammen. Das heißt, wir kennen uns tatsächlich ganz gut, weil wir zusammen Jahresrückblick spielen in der Schweiz. Das sind 10 Menschen auf der Bühne in Winterthur, um genau zu sein. Und da ist sie ein Teil und ich ein Teil und viele andere auch. Und sie ist ein Jahr jünger als mein Sohn. Und schon so wahnsinnig gut. Sie ist U20-Meisterin geworden im Poetry Slam in der Schweiz, im Alter von 22, glaube ich, weil Corona war. Und ich bin einfach ein ganz großer Fan ihrer Poesie, ihrer Direktheit und alles andere soll sie Ihnen und euch selbst erzählen. Ich freue mich extrem, heute aus Zürich hierher gekommen, Fine Degen.
Ja, man muss dazu ehrlich sagen, weil es das Jahr nach Corona war, bin ich da so als 22-Jährige hingegangen und habe die 15-Jährigen fertig gemacht und mir so den Schweizer Meistertitel geholt. Sehr ehrenvoll. Ich bringe 2 Texte mit und im ersten sind einige Wortspiele drin versteckt, aber damit die nicht unentdeckt bleiben, habe ich mit einer hochkomplexen Technik jeweils ein akustisches Signal hinter dem Wortspiel in den Text integriert. Ihr werdet es dann hören, wenn es soweit ist. Und der Text ist entstanden als Rückblick auf das letzte Jahr und trägt den Titel Hoppschwyz. 2024, für die Schweiz ein sportlich entzückendes Jahr. Wir machen bei den Paralympics das erfolgreichste Spiel des Jahrtausends. 21 Medaillen. Unsere Eishockeymannschaft spielt sich bis ins Finale der Weltmeisterschaft. Unser Fußballteam ist ins Viertelfinale der EM. Die Berner Oberländerwoche sorgt mit den Skirennen für die richtig hohen Einschaltquoten. In Zürich die Rad- und Paracycling-WM und so weiter. Hoppschwyz. Ich denke, das muss sich bestimmt fantastisch anfühlen, so beim Sport ganz vorne mit dabei zu sein. Ich wünschte, ich könnte das auch. Wenn ich mir das alles so anschaue, ob vielleicht ein Sport für mich mit dabei sein könnte, und dann schaue ich mich an, ob ich vielleicht für einen Sport mit dabei sein könnte. Aber man sagt ja, dass man alles schaffen kann, wenn man nur genug will. Meine Eishockey-Karriere muss also daran scheitern, dass ich einfach nicht doll genug will. Und ich merke, es wäre auch etwas zu anstrengend für mich. Einerseits das mit dem Eis, andererseits das mit dem Hockey und so. Aber zum Glück gibt es noch andere Gelegenheiten, um Erfolg im Sport zu haben. Hin und wieder sprießen neue Sportarten wie Blumen aus dem Boden der Disziplinwiese. Zum Beispiel die Slackline als elegant horizontale Kletterpflanze. Oder das Kajakross als herausragende Wasserlilie, die mit ihrer slalomförmigen Dynamik beeindruckt. Oder auch das Hobbyhorsing. Seinerseits jedoch eher wie das ausgetrocknete Echo eines Strauches. Hobbyhorsing ist ein Pferdesport, inspiriert vom Dressur- und Springreiten. Allerdings gibt es eine kleine, relativ essentielle Abweichung. Das Pferd fehlt. Stattdessen hat man ein Steckenpferd zwischen den Beinen. Das klingt für manche abwegig, aber das Hobbyhorsing ist keine Randsportart mehr. Es stammt aus Finnland und in den letzten 15 Jahren haben sich immer mehr Länder an der Liebe dafür wortwörtlich angesteckt. Das ist das akustische Signal. In Schweden, Großbritannien und Deutschland werden inzwischen nationale Meisterinnenschaften ausgetragen. Und auch in der Schweiz wurden über 6 Hobbyhorsing-Vereine gegründet. Wer denkt, das wird sich eh nicht durchsetzen, dem sei gesagt, lasst eure Zweifel gleich mal stecken. Whee! Diese Sportart wurde sogar schon für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vorgeschlagen. Das Aufnahmegesuch wurde überraschenderweise nicht angenommen. Aber das lässt sich bestimmt noch ändern. Ich meine, nachdem es auch das Breakdance an Olympia geschafft hat, bin ich zuversichtlich, dass bald auch die Steckenpferde antraben dürfen. Ich lasse mir diese Gelegenheit jedenfalls nicht entgehen, bei dieser sportlichen Neugeburt eine Vorreiterin zu sein. Hui! Also machte ich mich auf den Weg nach Schaffhausen, wo im vergangenen Jahr das größte Hobbyhorsing-Turnier der Schweiz stattfand. Zur Vorbereitung gab ich Ralf, das ist mein Steckenpferd, eine ausgewogene Mahlzeit leicht verdaulicher Sägespäne. Ich flocht ihm das Zaumzeug in die Mähne, so spannte ich die Zügel, sattelte mich selbst, galoppierte schnurstracks nach Schaffhausen. Ich stieg über Stangen mit hell erröteten Wangen und ich tat, wie es mir gefällt. Ich tauchte drunter ab, wuchtete mich drüber, rückwärts, seitwärts, kopfrapp im doppelten Flickflack. An der Abfolge meiner Arbeitsschritte mag der ein oder die andere Profi erkennen, dass ich keine Reiterfahrung habe. Aber das macht nichts, weil beim Hobbyhorsing kommt keine Seele zu Schaden. Egal, ob du Neuling oder Fortgerittene bist. Aber man kriegt halt Punkteabzug. Deswegen belegte ich den letzten Platz beim Schaffhausener Turnier. Sogar die 5-köpfige Kindergartengruppe schnitt besser ab. Aber beim Hobbyhorsing kann man extrem leicht disqualifiziert werden. Hier möchte ich kurz das internationale Regelwerk zitieren. Strafpunkte gibt es zum Beispiel beim Abwurf einer Stange, bei zu vielen Trabtritten, wenn sich eine Hand kurz von den Zügeln löst Oder auch bei Ungehorsam, also plötzlichem Anhalten oder Verweigerung. Hier bekam die Kindergartengruppe die meisten Abzüge. Und komplett disqualifiziert wird man, wenn das Steckenpferd auseinanderfällt. Das ist bei mir leider mehrfach passiert. Bereits nach wenigen Minuten brach Ralf in zwei. Ich hatte mir von der Jury etwas mehr Mitleid erhofft. Vor allem, als die beiden Steckenpferdhälften begannen, in unterschiedliche Richtungen auseinanderzureiten. Während ich mit dem Hinterteil noch im Wassergraben steckte, war das Kopfteil schon bei den 40 cm Hürden angelangt. Und als sich Ralf endlich wieder vereinte, zerstückelte er sich bei jedem Sprung immer weiter. Am Schluss des Schaffhausener Turniers ritt ich auf etwas sehr Kläglichem, das wie ein von einem Kleinkind zusammengebasteltes Set Mikado-Stäbe aussah. Hier und da baumelten Fetzen der Mähne herab. An der Anzeigetafel stand, dass ich 16 Mal disqualifiziert wurde. Erst als ich Ralf so zerbrochen vor mir sah, wurde mir klar, was die echten Pferde bei den traditionellen Dressurreiten aushalten müssen. Es ist längst keine Kontroverse mehr, dass kein Pferd zum Reiten gemacht ist. Und ja, bestimmt kann auch ein wunderbar bewusstes Miteinander zwischen Pferden und Menschen stattfinden. Aber was Dressurpferde betrifft, diese Ausnutzung könnte den Tieren wirklich gestohlen bleiben. Am Schluss des Schaffhausener Turniers zog ich Bilanz, ob ich eine Hobbyhorsing-Karriere starten soll. Diese Sportart bietet Kreativität durch die selbstgebauten Steckenpferde, Gemeinschaft mit den Turnieren für Groß und Klein. Das alles wird verbunden mit herausforderndem Sport. Wer das nicht glaubt, soll selbst mal mit einem Stecken zwischen den Beinen 1 Meter hohe Hürden überspringen, ohne dass der Stecken bricht. Und zuletzt, Hobbyhorsing fördert Tierwohl. Wahrscheinlich ist es überhaupt die einzig ethische Art, Dressurreiten zu machen, ohne Reitpferde zu missbrauchen. Diese Sportart ist also für alle Beteiligten schön. Sie schadet niemandem und ist den Tieren gegenüber moralisch. Aber für mich ist trotzdem klar, dass es einfach zu beknackt aussieht, um erlaubt zu sein. Also bei den über 18-jährigen Hobbyhorsen verletzt das meiner Meinung nach die Menschenwürde. Vielleicht bin ich auf dem Holzweg, oben auf meinem hohen Ross, auf mir schwick nur heute ohne, ich finde sogar eigentlich, diese Sportart sollte staatlich verboten werden. Es ist einfach zu weird und wer das anders sieht, der hat doch Dreck am Stecken. Für mich ist jedenfalls klar, ich werde mich im nächsten Jahr nach neuen Sportarten umsehen. Irgendwann finde ich es bestimmt noch, mein wahres sportliches Steckenpferd, vielleicht doch das Kajakross oder noch besser die Slackline. Auf der hoppe und schwitze ich dann, bis ich die Medaillen für uns nach Hause bringe. Dankeschön. Das Schöne oder etwas vom Schönen, vom auf der Bühne stehen, finde ich, ist, dass ich meinen eigenen Anliegen Raum geben darf. Andererseits ist es manchmal auch schön, denen eine Stimme zu geben, die oft überhört werden. Und das möchte ich gerne mit dem folgenden Gedicht. Es trägt den Titel Flüsterpost. Lasst uns mal alle in einen Kreis stehen. Und wir wollen genau dabei zusehen, wie wir gemeinsam die Wörter verdrehen. Sagt Herr Lehrer mit den guten Ideen. Wie die Welt wirklich ist, das ist, um was es heute geht. Meinungsfreiheit, Verstand, schon lange verschollen. Das Wort wird schon gleich im Munde verdreht. Leute hören nur das, was sie auch hören wollen. Ohnehin kennt ihr auch wenig Probleme der modernen Gesellschaft, aber ihr seid ja auch erst in der 6. Klasse. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ich euch die richtigen Werte mitgebe und auf die Lücken und Tücken des Lebens hinweise. Aber dennoch werde ich niemals verschweigen. Die Welt ist oftmals auch umgekehrt. Schön und lustig, das will ich euch zeigen. Und jeder Mensch hier im Kreis von gleichem Wert. Also, ich flüstere einen Satz und du ihn dann auch. So nimmt im Kreis der Satz den Lauf. Zum Schluss spreche ich ihn dann laut aus und wir sehen, was ist geworden draus. Super finden die meisten Kinder, außer Lisa. Sie ist eher kritisch. Ich kenne das. Das ist das Telefonspiel. Das ist lame. Ruhe, Lisa, sagt Herr Lehrer und dreht sich zu Leo, dem ersten Kind im Kreis, und flüstert in sein kleines, knubbeliges Ohr. Jedes Kind auf der Welt ist gleich und soll nach großen Zielen streben. Die Welt ist der bunten Fischeteich, auf das sie Glück darin erleben. Herr Lehrer nickt mit dem Kopf, um damit zu sagen, sag es weiter. Leo legt los. Jedes Kind auf der Welt ist klein. Und soll nach großen Zielen streben. Der Welt, der ist das alles gleich, ob sie auch Glück darin erleben. Sag es weiter. Jeder Mensch ist heut gemein, aber macht nichts, wir werden eh bald sterben. Der Klimawandel, der wird sein, warum wir bald die Gräber kerben. Flüster weiter. Jeder hat's nicht so gemeint, als er uns Ausländer beschuldigt. Der Frau nachts wurde grob zum Feind und dem weißen Manne huldigt. Jetzt du. Jeder hat's nicht so gemeint, als er mich trat mit groben Hieben, dass Mobbing nur ganz harmlos scheint, mich dennoch aus der Schule getrieben. Sag weiter, Lisa. Jeder sieht mich abseits stehen, doch nicht gefragt hat einer mehr. Ja, wenn du das trägst, musst du schon selber sehen. Kommt wie eine Einladung daher. Jetzt du, Elias. Meine Mutter ist lange aufgebrochen. Eltern ist, was ich Papa nenne. Am Spielplatz werde ich angesprochen, ob ich den Mann hier wirklich kenne. Jetzt du. Mein Geschlecht ist was, das niemand versteht. Ist es der Meidle oder Bueb, der eine sich zum anderen dreht? Det anesch, er, sie, es. Lueg doch, lueg. Flüster weiter. Jedes Kind auf der Welt ist frei. Solange es weiß ist, versteht sich klar. Rassismus ist dir ganz einerlei. Sagst, gibt's in der Schweiz eh nicht. Hier ist's wunderbar. Flüster weiter. Jedes Kind auf der Welt ist gleich, solange wir utopisch reden. Alle wären gern so reich, um deinen Alltag zu erleben. Und noch du. Lotta, die Letzte, beißt sich zögerlich auf die Lippe. Sie hat gehört, welchen Satz Herr Lehrer als erst geflüstert hat. Klar, sie steht ja im Kreis gleich neben ihm und hat ja eigentlich gesagt, man soll das flüstern, was man direkt ins Ohr geflüstert kriegt. Aber verträgt Herr Lehrer das? Verträgt er die Wahrheit, dass er ihnen, den Kindern der Klasse 6b, gar nicht beizubringen braucht, was in der Welt alles nicht rund läuft? Sie weiß, wie viele ihre Freunde schon wissen. Lotta denkt sich, jedes Kind hat ein Päckchen zu tragen. Manche die schweren, die anderen die leichten. Herr Lehrer, dem wäre wohl ganz flau in seinem Magen, hätte er gehört, die geflüsterten Beichten. Lotta wendet sich zu Herrn Lehrer. Erwartungsvoll sieht er sie aus seinen großen, braunen Augen an. In seinem Blick liegt so viel Unschuld, denkt Lotta. Wer bin ich, um ihm das wegzunehmen? Was wäre das für eine Welt? Keinen, der Herr Lehrer groß werden soll. Das ist unbestreitbar, denkt sie und flüstert in sein unwissendes Ohr. Jedes Kind auf der Welt ist gleich und soll nach großen Zielen streben. Die Welt ist der bunten Fischeteich, auf das sie Glück darin erleben. Herr Lehrers große braune Augen werden noch größer. Gütiger Himmel, liebe 6b, das habe ich ja noch nie erlebt. Der Satz stimmt, haha, ihr seid ja toll. Die Glocke läutet das Ende der Stunde und Herr Lehrer denkt, das hat Spaß gemacht. Heute habe ich der ganzen Runde endlich mal Nützliches beigebracht. Würden Sie meine Kindheit erleben, wäre es nicht nötig, dass ich vom Unheil vortrage. Aber anders ist es doch dann eben bei der verwöhnten Jugend heutzutage. Dankeschön.
Die wunderbare Fine Degen. Sie hören SWR Kultur vor Ort, Spätvorstellung, die Nacht der Poetinnen. Mein Name ist Jens Jochimsen und das ist Sascha Bendix mit einem Lied von Tom Waits.
To the ocean when you became my wife, I risked it all against the sea to have a better life. Marie, you are the wild blue sky that men do foolish things. You turn kings into beggars and beggars into pretend that you owe me nothing, and all the world is green. We can bring back the old days again, when all the world was green. The face forgives the mirror, the warmth forgives the plow. Question begs the answer, can you forgive me somehow? And maybe when our time is over, we go to where it's always spring. The band is playing our song again, and all the world is green. Pretend that you owe me nothing, all the world is green. We can bring back the old days again, when all the world is green. The is yellow silver on the face that summer brings. It's a love you kill for, and all the world is green. And maybe when our time is over, we go to where it's always spring. The band is playing our song again, and all the world is green. Pretend that you owe me nothing, and all the world is green. We can bring back the old days again, when all the world is green. Pretend that you owe me nothing, and all the world is green. We can bring back the old days again, when all the world is green.
Sascha Bendix. Ist halt auch ein guter Song. Kannst du sagen, was du willst. Ich möchte jetzt ja selber einen Text vorlesen. Jess Jochimsen ist mein Name. Ich habe auch ein ganz neues Kabarettprogramm. Es heißt Von allen guten Geistern, von denen wir ja bekanntlich verlassen sind, schon länger. Das ist so eine Grundfrage meines Lebens, so von allen guten Geistern verlassen sein. Ich habe so zwei Fragen immer schon gehabt in meinem Leben, wer diese Geister eigentlich sind und warum immer alle. Es müssen immer alle sein. Es sagt kein Mensch, du bist ja wohl von einigen guten Geistern verlassen. Sagt man nicht. Und ich werde einen kleinen Auszug aus diesem Programm vorlesen, ohne Vor- und, also es hat keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende, aber es ist ein Gespenst meines Lebens und es geht so. Ich habe mich immer für einen aufgeklärten und fortschrittlichen Mann gehalten. Ich würde fast so weit gehen, mich als feministisch zu Nein. Also, Beispiel. Ich habe mich zum Beispiel immer an den Kosten für Verhütungsmittel beteiligt. Fand ich selbstverständlich. In meiner ersten Beziehung im Studium hat meine Freundin die Pille genommen, ich habe die Hälfte bezahlt. Ein fortschrittlicher Mann bezahlt damit sicher. Gleichberechtigung, 50% der Kosten für die Antibabypille. Und die Kondome habe ich auch bezahlt. Zu 100%. Ich habe ja auch Kondome. Ein fortschrittlicher Mann verwendet immer Kondome. Ich allerdings nicht wegen Fortschritt, sondern wegen Jugend in Bayern. Kondome hatten für mich nichts mit Verhütung zu tun, sondern sehr viel mit, so bin ich aufgewachsen worden. Vielleicht muss ich ausholen. Mitte bis Ende der 1980er Jahre in Bayern zur Schule zu gehen, war schon so kein Spaß. Aber wir hatten ja da schon mal eine Pandemie. HIV, AIDS. Und es war schrecklich, es war grauenvoll. Aber man darf auch daran erinnern, die CSU hat gejubelt. AIDS war für die CSU die Schwulenseuche. Da konnten sie endlich ihre lang gepflegten Vorurteile, ihre Homophobie hochoffiziell rauslassen. Es war Peter Gauweiler und der damals noch junge Horst Seehofer, die völlig freidrehten. Sie wollten Lager errichten, ehemalige Kasernen umrüsten, in denen Homosexuelle eingesperrt werden sollten, zur Quarantäne, um die Bevölkerung vor der Ansteckungsgefahr zu... Es war ganz gruselig. Es brauchte tatsächlich den Fall, dass sich tragischerweise jemand bei einer Bluttransfusion mit HIV infizierte und kurz darauf ließ sich dann wissenschaftlich nachweisen, dass auch der ungeschützte Heterosex nicht safe ist. Und dann erst kam die berühmte Aufklärungskampagne, an die Sie sich alle noch erinnern. Kondome schützen. Nicht? Das war die Rita Süssmuth. Rita Süssmuth war damals der einzig verbliebene Restverstand im Kabinett Kohl und verantwortlich für Aufklärung. Das war ihr Werk, Kondome schützen. Aber jetzt in Bayern, in den Schulen, die waren ja auf Kondome gar nicht vorbereitet. Das kannten die ja gar nicht. Sie kannten auch Aufklärung nicht, da waren die ja noch nie. Das Einzige, was sie kannten, und zwar gut, war schwarze Pädagogik. Bei uns in Bayern, da kamen traditionell externe Angstmachfachleute in den Unterricht und haben professionell Schrecken verbreitet. Das ging ja früh los, in der Grundschule schon, mit dem örtlichen Zahnarzt. Der kam in die Klasse, erzählte was vom Karius, aber auch vom Baktus, also von den Hannibal Lecters der Mundhygiene. Und wer nicht anständig putzt, dem faulen die Zähne raus oder der kriegt einen Bügelspalt. Und jetzt erschien eben noch der Mann vom Gesundheitsamt zum Schulbesuch. Wegen HIV war er verdonnert worden von der Rita Süßmuth und mit seiner Aufgabe völlig überfordert. Ich habe nie wieder in meinem Leben einen Menschen derart an einem Auftrag scheitern sehen. Er kam in die Klasse und hat erst mal 10 Minuten rumgestammelt. Kein Sex vor der Ehe, hat er immer wieder rumgestammelt. Kein Sex vor der Ehe. Das sei das Beste für alle Beteiligten und auch das Sicherste im Übrigen. Aber wenn diese Sexualität doch geschehen soll aus Versehen, dann ausschließlich mit Kondom, sonst müsse man sofort sterben an HIV. Abschließend hat er mit dem Overhead-Projektor noch Bilder von todkranken AIDS-Patienten an die Wand geworfen und ist gegangen. Schwarze Pädagogik, und die wirkte. Ich wusste das damals schon als Schüler. Ich werde nicht alles schaffen. Ich war ja mit Zähneputzen eigentlich völlig ausgelastet bereits. Aber die Kondome bin ich halt nicht losgeworden. Aus Angst vor dem Tod. Dass ich sterben muss nach ungeschütztem Sex. Ich habe immer Gummis verwendet. Immer. Sogar beim Wichsen. So, jetzt erklär mal deiner Freundin an der Uni, die etwas jünger ist als du, die in einem aufgeklärteren Bundesland groß wurde und der du die Hälfte der Antibabypille kofinanzierst, erklär der mal, dass du zusätzlich noch ein Kondom benutzen willst. Die erste Zeit bist du cool mit Gummi, ein Feminist bist du, bravo. Aber nach ein paar Wochen, da sagt die dann schon, Schatz, ist gut jetzt. Ich verhüte, du brauchst dich nicht jedes Mal mit dem Gummi abmühen. Es nervt auch, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte aber. Hallo, ich nehme die Pille. Weiß ich doch. Sag mal, traust du mir nicht oder was? Doch, aber darum geht's doch gar nicht. Sondern, es ist wegen AIDS. Bitte? Habe ich da was verpasst? Nein, das ist. Sollte ich da irgendwas wissen? Nein. Hast du mich betrogen oder was? Nein, aber du warst doch neulich Blutspenden. Es war ein sehr unschönes Gespräch. Und die Beziehung hat dann auch nicht mehr so lang gehalten. Viele Jahre später habe ich rausgefunden, dass meine Freundin die Pille damals auf Rezept und kostenfrei erhalten hatte. Und mein Geld, und zwar völlig zu Recht, weil ich ein ganz schöner Trottel war. Oder wie man in Bayern sagt, der ganze Bur, ein einziger Depp. Vielen Dank. Eine leider wahre Geschichte. Jetzt kommt zum Schluss der Sendung Ella Carina Werner, die schon einmal da war. Ich glaube einmal bislang. Ne? Sie lebt in Hamburg. Sie ist Mitherausgeberin der Titanic, der ultimativen Satirezeitschrift. Und sie schreibt Bücher und macht Lesungen. Und ich finde, dass sie, eigentlich schreibt sie die besten Bücher, aber definitiv die Bücher mit den besten Titeln. Mein Lieblingstitel ist ja das Buch, was hier liegt. Das heißt Der Untergang des Abendkleides. Finde ich sensationell. Aber lesen wird sie aus einem Titel, der mindestens ebenso sensationell ist. Nämlich der Titel Man kann auch ohne Kinder keine Karriere machen. Habe ich das richtig gesagt? Ich hatte so Angst, dass ich mich verspreche. Ich kann Ihnen aber wirklich versprechen, dass es sehr lustig ist. Ich bin einfach Fan. Ella Carina Werner.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, ich schreibe Geschichten, stark autobiografisch geprägte Geschichten. Und ein Thema, was sich bei mir momentan so durchzieht, ist so die Freude am Älterwerden. Ich finde, das ist was wahnsinnig Schönes. Das bringt nur Vorteile. Und was mir besonders gut gefällt am Älterwerden, ist, dass die Flirts immer schlechter werden. Das finde ich wirklich wahnsinnig komisch. Das ist eine groteske Situation nach der anderen. Man erwartet gar nichts mehr und gerät in ganz sonderbare Situationen. Und über eine dieser Situationen habe ich einen Text für euch geschrieben. Ich bin jetzt 45. Ist irgendwer von euch schon so alt? Mal Hand hoch. Nein, niemand? Dann werdet ihr so ein bisschen schon mal erkennen, wie das ablaufen kann, wenn man so alt ist. Die Geschichte handelt original eben in Hamburg, Reeperbahn, so ein bisschen düsteres Straßengewusel drumherum. Wer vielleicht noch nicht da war, denke ich, dass ihr euch das vorstellen könnt, weil ich denke, in Lauchheim oder in Aalen wird es auch ein bisschen Rotlichtviertel geben. Ja? so ein bisschen wilde Zone, Touris, Junggesellinnenabschiede, Bumsen, das wird es hier auch alles geben. Die Geschichte heißt natürlich einfach passenderweise Schlechter Flirt. 12:30 in der Nacht. Pfeifend stiefle ich durch eine schmale, eher schlecht ausgeleuchtete Seitenstraße von St. Pauli. Nur hier und dort ein paar Passantinnen die Richtung Reeperbahn schlappen. Ich liebe Seitenstraßen, die Menschenleere fernab des Trubels, die Dunkelheit, die herrliche Ruhe. Psst, hey, du da, höre ich auf einmal hinter mir eine Männerstimme. Eine recht junge Männerstimme, wie mir scheint, vom Leben, Alkohol und Fußball-Fangesängen noch nicht so stark gezeichnet. Hey, bleib doch mal stehen! Eine zweite, etwas tiefere Männerstimme gesellt sich kichernd hinzu. Ich könnte stehen bleiben, ich könnte mich umdrehen, mache ich aber nicht. Ich bin doch nicht bekloppt. Hört mal, ich kenne das Spiel seit über 30 Jahren. Erst bleibt man stehen, dann muss man ein gemeinsames Bierchen in der nächstgelegenen Kellerbar kippen und sich endlos öde Details über das letzte Werder-Bremen-Spiel anhören oder die angefangene Doktorarbeit zum Thema Maschinenbau zwischen gestern und morgen? Nicht mit mir. Warum bleibst du denn nicht mal stehen? Raunt es noch immer hinter mir. Ich gehe weiter. Coole Stiefel, läutet da die erstere Stimme eine unerwartete Themenwendung ein. Unwillkürlich muss ich nicken. Es sind wirklich coole, schwarze Stiefel, die ich zu meinem Lieblingsrock und nur zu besonderen Anlässen trage. Ich komme von einer Geburtstagsfeier und bewege mich heim Richtung S-Bahn-Station. Kniehohe Stiefel, so cool. Früher in den 90er Jahren haben wir ja Fick-mich-Stiefel dazu gesagt. Aber früher haben wir auch gedacht, wer kniehohe Stiefel trägt und von Männern dumm angemacht wird, ist irgendwie selber schuld. Hast du noch was vor? Wenn nicht, dann komm doch mit uns, hallt es hinter mir. Ich bleibe nicht stehen. Wir gehen nämlich gerade ins Molotow. Ich bleibe doch stehen. Ach krass, sage ich und drehe mich um. Im Molotow war ich schon seit 20 Jahren nicht mehr. Da stehen wir, zu dritt. Im jähen, grellweißen Schein der einzigen Straßenlaterne und schauen einander an. Oh, sagt der eine, der Schwarzhaarige, der mit der höheren Stimme und guckt ein bisschen erschrocken. Sein Kopf rutscht jetzt etwas tiefer in den Kragen seiner Trainingsjacke. Ergänzt der Blondgelockte neben ihm. Aufmerksam betrachtet er mittlerweile die Spitzen seiner weißen Sneakers, die Hände in den Hosentaschen der Baggy Jeans vergraben. Du bist ja, sagt der Schwarzhaarige. Ich spüre, er sucht nach Worten und starrt auf den Asphalt, auf die handbreite Fläche zwischen seinen Turnschuhen, als ob sich dort unten ein paar rettende Stichworte befänden. Ja, schon richtig erwachsen. Also schon etwas älter. Ja, unter 18 kommt man ins Molotow auch gar nicht rein, sage ich. Auch ich habe mich verschätzt. Ich dachte, die Burschen seien wenigstens 30. Ob die beiden überhaupt schon einen Schulabschluss haben oder das Wahlrecht? Ob sie bereits eine eigene Hausratsversicherung besitzen? Ich blicke von einem zum anderen. Mann, 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 das Molotow, sage ich. Dass es diesen alten Zappelschuppen noch gibt, sinniere ich und kann mich eines zünftigen Flashbacks nicht erwehren. Verschwitzte Leiber, verrauchte Damenklos, am Personal vorbei geschmuggelte Schnapsflaschen und Britpop, Britpop, Britpop. Gibt's da noch diesen schnurrbärtigen Türsteher namens Gulli, frage ich. Gibt's da noch zur Begrüßung einen Jägermeister aufs Haus? Kostet der Eintritt noch 8 Mark? Ach, wisst ihr was? Ihr habt mich, sage ich. Starke Idee, ich bin dabei, rufe ich und hebe eine Hand zum High Five oder wie die jungen Leute heute sagen. Sagt der Schwarzhaarige. Also, sagt der Blonde, der noch immer seine Sneakers fixiert. Na dann mal los, sage ich. Vielleicht doch nicht, murmelt der Schwarzhaarige. Vielleicht sei das mit dem Molotow doch keine gute Idee. Vielleicht müssten Sie doch bald zurück nach Rahlstedt im Wohnheim noch was lernen für die Bachelorprüfung. Maschinenbau, sagt der Schwarzhaarige, sei ja gar nicht so leicht. Ja, genau, nickt der Blonde. Wie jetzt, sage ich. Was jetzt? Frage ich und stemme die Hände in die Hüften. Gesagt ist gesagt. Dass diese Post-Millennials immer so inkonsequent sein müssen, geht mir durch den Kopf. Diese Generation unentschlossen, diese Generation doch nicht, diese Generation um Mitternacht im Bett. Zwei wankelmütige Knaben stehen vor mir wie der aktuellen Shell-Jugendstudie entsprungen. Stille macht sich breit. Unangenehme Stille. Jungs, da müsst ihr jetzt durch. Der Schwarzhaarige murmelt noch irgendwas von sorry und einem bedauerlichen Missverständnis. Aber die Stiefel sind wirklich cool, schiebt er hinterher. Ja, genau, sagt der Blonde. Sein Blick schwenkt jetzt von seinem Schuhpaar zu meinem. Alle drei begucken wir meine kniehohen Stiefel wie zwei nachtschwarze Katzen. Das stimmt, sage ich. Früher hätten meine Freundinnen und ich übrigens Fick-mich-Stiefel dazu gesagt. Aber heute in emanzipatorischen Zeiten wie diesen, im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert, im Zuge von MeToo und weiblicher Selbstermächtigung, sage ich, müsste es eigentlich eher Fick-dich-Stiefel heißen. Das fände ich mittlerweile passender. Ich denke nochmal nach. Oder ich ficke euch alle Stiefel. Oder wenigstens überlege ich laut, frag mich, ob ich auch ficken will, Stiefel. Ja, das fände ich eigentlich am besten. Da wäre nichts zu beanstanden. Das wäre vollkommen korrekt. Oder lass uns einvernehmlich ficken, Stiefel, schlägt der Schwarzhaarige vor. Das wäre auch eine Lösung. Ja, einvernehmlich, sagt der Blonde. Einvernehmlich ist immer gut. Beide nicken vehement. Oder halt Overknees oder Boots, sage ich, als wir vom Kiosk an der Ecke noch ein einvernehmliches Stehbier miteinander trinken. Echt jetzt? In Clubs durfte man früher rauchen? Und den ganzen Schweiß hat man dann nicht so doll gerochen? Erkundigte sich der Schwarzhaarige. Und du warst wirklich schon geboren, als Kurt Cobain noch am Leben war? Es gab mal Sens namens Pfennige, staunt der Blonde. Aber hallo, sage ich und erzähle drauf los, setze an zu einem Großmonolog über Raucher, Floors, Schaumpartys und Grunge bis zum Abwinken und fühle mich so unverzichtbar, so gefragt wie eine dieser geheimnisvoll ausgeleuchteten Zeitzeuginnen in den Arte-Dokus, ehe sich unsere Wege wieder trennen. Dankeschön.
Ella Carina Werner. Ella Carina Werner. Man kann auch ohne Kinder keine Karriere machen. Und aus der Sendung singt uns Sascha Bendix.
At the dark end of the street, that's where we'd always meet. Hiding in shadows where we don't belong. Living in darkness to hide our. At the dark end of the street, you and me. I know that time is gonna take its toll. We have to pay for the love that we stole. It's a sin and we know it's wrong. Oh, but our love keeps coming on strong. Steal away to the dark end of the street, you and me. They're gonna find us. They're gonna find us. They're gonna find us, oh, someday. You and me at the dark end of the street. You and me. And if by chance you should take a walk downtown, and you find some time to look around, if you should see me and I just walk by. Oh, darling, don't you cry, 'cause tonight we're gonna meet at the dark end of the street.
In SWR Kultur vor Ort Spätvorstellung hörten Sie die Nacht der Poetinnen, eine Aufzeichnung aus dem Kulturzentrum Schloss Kapfenburg vom 23.10.2025. Mit dabei waren aus Frankfurt und Wien Severin Gröbner. Aus Zürich in der Schweiz Fine Degen. Aus Hamburg Ella Carina Werner. Musik Sascha Bendix. Technische Realisation Berthold Jüngst, Helmut Steiger, Chris Kittel, Joshua Steffen. Redaktion Andrea Leclerc. Die nächste Sendung ist am 5.12. 22.03 Uhr wieder auf SWR Kultur. Kommen Sie gut durch die Nacht. Mein Name ist Jess Jochimsen.